So, draußen tobt noch die Diskussion zum letzten Vortrag. Wir machen hier trotzdem weiter. Auf der Strecke Green IT. Ja, okay. Du bist bereit? Wir wollen, der Rechner auch, alles bestens. Maximilian Wilhelm zum Wake-Up-Manager, etwas, was wir wahrscheinlich brauchen, damit uns solche Schnitzer wie die jetzt gerade nicht unterlaufen.
Dieser Vortrag geht in dieselbe Kerbe wie der Vortrag gerade von Professor Luitart. Allerdings beschäftige ich mich nicht damit, wie ich Teile von Computern ausschalte, ich mache sie ganz aus. Es ist quasi der brutalere Ansatz, ist aber teilweise praktikabler für Büros und so weiter. Das Ganze kommt aus der Universität Paderborn, das ist quasi meine Bachelorarbeit. In diesem Rahmen ist das Projekt entstanden. Und das kommt jetzt auf euch zu. Eine Motivation, warum wir das Ganze brauchen. Ich denke, das ist relativ klar. Was die Anforderungen waren, die wir an das Projekt gestellt haben. Wie das Ganze architektonisch aufgebaut ist. Was für Benutzerschnittstellen es gibt, das werde ich auch live zeigen. Also live im Sinne von per VPN auf das Unisystem zugreifen. Ich habe hier leider keine Rechner, um das zu demonstrieren. Das müsst ihr dann einfach mal so glauben, dass die richtigen Rechner aus- und angehen. Und dann vielleicht noch ein paar interner, je nach Interessenslage, wie man das Ganze einbinden würde in einer Organisation und eine Zusammenfassung des Ganzen. Los geht's. Es geht um das Institut für Mathematik an der Universität Paderborn. Da stehen ungefähr 160 Rechner rum, Tendenz steigend. Also nur ein Institut der Universität. Es gibt noch Informatik, die haben noch viel Rechner und so weiter. Es gibt halt eine ganze Menge Kisten, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen. Werden aber nur zu einem sehr geringen Teil der Zeit benutzt. Wenn man sich das mal ausrechnet, wie viel Arbeitszeit so die üblichen Mitarbeiter haben, kommt man darauf in Zahlen, eine Milchmädchenrechnung, aber es stimmt ungefähr, dass die Rechner 80% der Zeit eines Jahres, wenn man das so sagen möchte, im Leerlauf sind. Sprich, die Dinger verbrauchen unnötig Strom dafür, dass sie nichts tun, außer Wärme und Krach zu erzeugen. Jetzt haben wir mal gemessen, wie viel Watt dabei draufgehen. Je nach Modell, also wir haben überall Dell-Rechner stehen, sind das 73 bis 86 Watt, die das Ding dafür verbraucht, dass es eigentlich nichts tut. Schaltet man den Rechner aus, man muss ja dazu sagen, heutzutage bei den ATX-Systemen ist ja Ausschalten nicht mehr so ganz wahr, der Rechner ist immer noch ein bisschen an, dass zum Beispiel die Netzwerkkarte mit Strom versorgt wird und das Board und so weiter, haben wir noch eine Standby-Leistungsaufnahme von 6 bis 13 Watt. Das ist natürlich schon mal eine gewisse Hausnummer. Wenn man das jetzt mit einer großen Anzahl Rechner mal hochrechnet, kommt man da auf eine ganze Menge Dollars pro Jahr, die man sparen kann. In Zeiten von Green IT und leeren Kassen ist das vielleicht nicht die dümmste Idee. Der Umwelt wird es auch gefallen. Ergo, Sinn der Übung, wir machen die Rechner dann an, wenn wir sie brauchen. Dafür wurde das Projekt gebaut, der Wake-Up-Manager. Die Anforderungen, die wir herausgefunden hatten, nach einigen Überlegungen, wir möchten, dass die Rechner zeitgesteuert zur Verfügung stehen. Wie gerade gesagt, wir wollen sie halt dann anmachen, wenn wir sie brauchen. Dazu ist einmal vorgesehen, dass man Zeitpläne definieren kann. Das heißt, jeder Benutzer kann für seinen Rechner einstellen, wann glaube ich ihn zu brauchen, wann möchte ich, dass diese Kiste an ist. Jeder hat unterschiedliche Arbeitszeiten, die ein bisschen individuell sind. Ergo soll das jeder einstellen können. No-Go ist, dass der Rechner ausgeschaltet wird, wenn jemand dran arbeitet. Das wäre ein bisschen doof, man macht gerade irgendwas und die Kiste fährt einem unterm Hintern runter. Darf nicht passieren. Schön wäre, wenn der Rechner schon an ist, wenn ich ins Büro komme. Schlüssel reinstecken, Kiste läuft schon. Wäre super. Nebenbei gibt es auch Leute, die unterwegs sind, zum Beispiel auf Konferenzen. Wenn ich jetzt auf meinen Arbeitsplatzrechner zugreifen möchte, kann ich ja schlecht hingehen, auf den Knopf drücken. Ich brauche also irgendwas, damit ich den von hier aus anmachen kann. Zugriff auf der Ferne. Und halt außerhalb irgendwelcher Zeiten. Also ich bin nur studentische Hilfskraft, das heißt, ich bin 9 Stunden die Woche da. Das ist jetzt gerade nicht der Block am Wochenende, ergo wird die Kiste jetzt nicht an sein. Ich muss auch irgendeine Chance haben, in dem System eine Organisationsstruktur abzubilden. Warum, werde ich gleich noch näher drauf eingehen. Erstmal hinnehmen, ich brauche das. Die Universität Paderborn ist natürlich nicht der kleinste Verein, das heißt, da gibt es eine schöne Hierarchie. Wir haben einmal die Uni als solches. Wenn man das als Baum aufmalt, gibt es darunter die 5 Fakultäten. Eine davon ist Elektrotechnik, Informatik und Mathematik. Da sind wir ja drin. Beziehungsweise das Institut für Mathematik wäre also ein Teil davon. Jetzt habe ich schon 3 Hierarchieebenen. Wie gesagt, ich will eine Struktur abbilden. Helfen soll mir das beim Auffinden der Rechner, beziehungsweise nachher, wenn ich das Ganze verwalten möchte. Wenn ich da ein großes System draus mache, damit Benutzer und Admins ihre ganzen Kisten wiederfinden. Schön wäre auch ein Berechtigungssystem. Kann man sich überlegen, warum. Es geht nur darum, Rechner an- und auszumachen. Wenn man das Ganze weiterdenkt, hatten wir vorhin gesagt, da sollen Zeitpläne drin aufgenommen werden. Das heißt, die Benutzer schreiben da rein, wann sie ungefähr arbeiten. Damit jetzt nicht ein Mitarbeiter sich angucken kann, wann der Kollege, den er gerade mal überhaupt nicht mag, glaubt da zu sein, wäre es ganz pfiffig, wenn man das einschränken könnte. Stichwort Datenschutz. Damit kann ich im... Oh, wir sind noch bei Anforderungen. Okay. Das Ganze muss man auch so vergeben können, dass man nicht unmöglich Datenmüll anhäuft. Für Studenten wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn ich denen sagen kann, sie dürfen jeden Rechner einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel eines Pools, anmachen, um von zu Hause irgendwelche Berechnungen starten zu können. Bei uns ist zum Beispiel MATLAB und solche Sachen installiert, da die Leute das dann halt benutzen können außerhalb der Zeiten, können sie dann von zu Hause drauf zugreifen. Der Wunsch war, dass das Ganze mandantenfähig ist. Das heißt, ich setze ein so ein Riesensystem an der Uni auf und mehrere Institute können es nutzen. Das ist bisher nur ein Wunsch. Es ist zwar angedacht, aber noch nicht umgesetzt. Und das Ganze muss in bestehende Netze einbaubar sein. Nicht wie SAP, man muss die Firma umkrempeln, Software nutzen zu können. Hier soll die Firma bestehen bleiben und das Ganze muss in das Netz passen. Eine harte Anforderung ist natürlich, dass die Rechner das können. Sprich, Uraltkisten, die Netzwerkkarten haben, die kein Wake on LAN unterstützen, sind leider raus. Es sei denn, ich baue es nach und kann es irgendwie an das Mainboard anknoten, sei es über diese schönen Käbelchen. Jetzt kommen wir mal langsam zu Buzzwords. Das Ganze ist aufgebaut in einer Three-Tier-Architecture, wie man so schön sagt. Es gibt eine zentrale Instanz, das ist der zentrale Wake-Up-Manager-Server. Das ist die Stelle, mit dem Benutzer sprechen würden. Da gibt es ein Webinterface darauf und da gibt es auch andere Schnittstellen für Kommandozeilenprogramme. Der kümmert sich um die Zeitsteuerung, dass die Rechner zum richtigen Zeitpunkt angemacht werden. Genau. Dann haben wir die Boot-Agenten. Das ist eine, man könnte sagen, unnötige, aber sinnvolle Einrichtung. Die Wake-on-LAN-Pakete kann ich grundsätzlich einmal durch die Welt schicken, da sie in irgendwelchen zum Beispiel UDP-Paketen reingeschrieben werden können. Allerdings habe ich dann keine Sicherheit, dass sie ankommen. Sinn der Übung der Boot-Agenten ist es, dafür zu sorgen, mehr Sicherheit zu garantieren. Das heißt, ich platziere in den Netzen, in denen ich Clients habe, die ich starten möchte, solche Boot-Agenten. Das ist ein Stück Software, selbstgeschrieben natürlich auch, mit dem der zentrale Server redet und dem sagen kann, er möge bitte den Rechner mit dieser MAC-Adresse anschalten. Das heißt, bis zum Boot-Agent ist der Transport gesichert. Viel mehr kann ich nicht machen, der Rest ist Glück. Und natürlich habe ich die Klienten, die sind natürlich auch im Bild, die fahren sich selbstständig herunter. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Hier habe ich den zentralen Server, der hat eine Datenbank daran, in der gespeichert ist, welche Hosts alle angeschlossen sind, welche Zeitpläne die haben, wann sollen die angehen, wann sollen die ausgehen. Die Rechner fragen die ab und fahren, wenn niemand eingeloggt ist und sie runterfahren sollen, sich selbst quasi herunter. Der andere Weg ist, ein Benutzer oder eine automatische Steuerung sorgt dafür, dass irgendwelche Rechner gestartet werden können, über die Agenten. Man sieht hier, dass ein Agent für mehrere Netze zuständig sein kann. Das heißt, ich brauche nicht pro Netz eine Maschine, worauf das laufen kann. Und man sieht auch, dass mehrere Agenten für ein Netz da sein können. Das heißt, wenn mir einer dieser Dinge ausfällt oder Pakete verloren gehen, macht das nichts. Wenn für ein Netzwerk mehrere Agenten existieren, werden die alle der Reihe nach benutzt. Hier ist also an diversen Stellen für Redundanz gesorgt. Wie kann ich mit dem als Benutzer damit umgehen? Da gibt es, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal ein Webinterface. Darüber kann ich alle Funktionen, die bisher implementiert sind, nutzen, sprich Rechner anschalten, Zeitpläne angucken und ändern oder sogar dafür sorgen, dass eine spezielle Maschine gerade mal nicht vom Wake-Up-Manager versorgt wird, sprich, dass sie nicht gestartet wird oder nicht heruntergefahren wird. Das könnte ich zum Beispiel wollen, wenn dieser Rechner in irgendeinem Vortragsraum steht, wie hier, dass er überhaupt nicht automatisch angemacht wird oder dass, wenn er in irgendeinem Wartungsprozess ist, dass er nicht automatisch runtergefahren wird. Das Ganze ist möglichst standardkonform, damit es mit allen Browsern läuft. Das heißt, das Ganze hält sich an die HTML-Standards und CSS-Standards. Es ist mehrsprachig. Bisher ist das Ganze in Deutsch und Englisch verfügbar. Man hat ja auch an Universitäten mal Gäste aus dem Ausland. Die Erkennung der Sprache passiert automatisch. Ein übersichtliches Design, kein Schnickschnack. Und technisch nutzt das Ganze Templates, das heißt, man kann das auch schön erweitern. Die Kommandozeile ist relativ einfach. Man gibt einen Rechner an. Das ist der Programmname. Das funktioniert auch mehrsprachig. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht. Oder auch nicht. Hallo. gesagt, relativ simpel aufgebaut. Man hat hier die Option, Rechner zu starten. Hier ist die Gruppenstruktur abgebildet, zum Beispiel für die Universität Paderborn. Sieht man hier jetzt alle Mathematikrechner in den Gruppen, die schon da sind. Das ist der Rechnerbetrieb. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Rechner suche, kann ich das in einer Liste machen mit allen Rechnern, an denen ich das Recht besitze, sie zu booten. Das ist eine ganze Menge. Ich bin ja auch Admin. Oder an allen Rechnerbetrieb Mathematik Linux-Rechnern. Diese Gruppe ist halt eine Auswahl all unserer Linux-Maschinen. Das ist zum Beispiel meiner. Jetzt mal Anführungszeichen zu beweisen, dass der aus ist. Gehen wir mal auf einen Gateway, damit wir im Netz sind und pingen den einfach. Die schreibt, klappt dann auch. Da kommt nichts, außer dass er aus ist. Jetzt machen wir den mal an. Das lasse ich hier mal einfach laufen. Jetzt gucken wir uns mal den Zeitplan an. Das hier ist immer dasselbe, das heißt, der Zugriff auf die Host passiert über dieselben Varianten. Das Ganze hier ist mit Ajax realisiert. Sollte man kein JavaScript aktiviert haben, funktioniert diese ganze Webseite allerdings auch. Ist keine Voraussetzung. So sieht's aus. Wie man sieht, passt das Ganze auch auf 1024. Deswegen sind hier so ein paar Stunden geschrinkt, dass das sinnvoll auf die Seite passt. Wie gesagt, ich bin nur fauler Student, ich bin nur einmal in der Woche da. Bei Pool-Rechnern sieht das etwas anders aus. Nicht wundern, man braucht ein Namensschema. Der Rechner ist übrigens schon an, wie man hier sieht. Da kommen Ping-Antworten, sprich das Ganze hat funktioniert. Wenn wir das jetzt mal ändern wollen, nehmen wir mal an, ich wäre ein bisschen übereifrig und nicht so faul. Klickt man ein paar Werte da rein. Das Ganze wurde gespeichert. Und auf einmal sieht der Chef, dass ich etwas öfter da bin als angedacht, beziehungsweise dass meine Maschine mehr läuft. Das kann jeder Benutzer für seinen Rechner selber machen, der sieht allerdings nur hier den eigenen Rechner. Also es wird pro Seite abgefragt, welche Rechte man besitzt, und man sieht nur die Einträge, beziehungsweise auch die Hosts, an denen man diese Rechte hat. Das heißt, ein normaler Benutzer sieht vielleicht eine ganze Menge Maschinen, die er anmachen kann. Allerdings sieht er hier nur seinen eigenen Rechner, wo er den Zeitplan einsehen oder ändern darf. Das heißt, die Rechteverwaltung ist sehr restriktiv, man sieht erst gar nicht, was man nicht darf. Wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit dafür zu sorgen, nehmen wir mal irgendeinen, dass der Rechner nicht eingeschaltet wird oder dass er nicht heruntergefahren wird. Für Wartungszwecke. Und noch ein bisschen Gimmicks, aber die spare ich mir jetzt gerade einfach mal. Klick. So, weiter im Text. So sieht's aus. Genau, die Kommandozeile zeige ich jetzt mal nicht live. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Das Ganze funktioniert auch in zwei Sprachen. Im Browser hätte man jetzt nur die präferierten Sprachen einstellen müssen. Setzt man Englisch oder irgendwas Unbekanntes nach vorne, wird die Seite in Englisch präsentiert. Das dürfte einfach mal glauben. Wie sieht das Ganze intern aus? Im Moment hängt da ein Postgres hinten dran. Das kann durch jede andere relationale Datenbank ersetzt werden, die Transaktionen ermöglicht. In dieser Datenbank steht drin, welche Netzwerke angeschlossen sind, welche Agenten da drin hängen, welche Rechner angeschlossen sind, die Organisationsstruktur, sprich die Hierarchie der Gruppen, welche Zeitpläne wo dran hängen und wer welche Berechtigungen hat. Also alles Mögliche steht in einer zentralen Datenbank. Bevor ich jetzt weiter in Implementationsdetails gehe, interessiert das die Mehrheit oder nicht? Mal so gefragt, wen interessiert das denn? Technische Details. Oh, ist doch eine ganze Menge. Okay, dann machen wir das weiter. Das Ganze ist vollständig in Perl implementiert. Objektorientiertes Perl. Auch das kann man noch lesen. Auch wenn viele Leute behaupten, dass man Perl nicht lesen kann. Der Datenbankzugriff erfolgt über die Perl-DBI-Schnittstelle. Dadurch ist das Ganze sehr portabel. Wenn man jetzt zum Beispiel ein MySQL benutzen wollen würde, sollte das gehen. Ich habe es nicht getestet, muss ich fairerweise zugeben. Aber da es nur ausschließlich DBI-Operationen benutzt, sollte das sehr portabel sein. Die Prozesskommunikation oder die Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen des Architekturbilds erfolgt über RPC, XML-RPC in diesem Fall. Dazu wird eine etwas aufgebohrte Frontier-RPC-Library benutzt. Die Patches dazu sind allerdings auf der offiziellen Seite von Frontier RPC bei CPAN hochgeladen. Leider scheint diese Library tot zu sein. Die Webanwendung, die man gesehen hat, benutzt interne Apache-Authentifikation. Man hat ja gesehen, dass ich mich nicht anmelden musste. Das heißt, es ist hier automatisch passiert, weil ich ein Kerberos-Ticket hatte. Da kann man aber auch irgendwas anderes benutzen, was der Apache unterstützt. Je nach Laune, Kerberos ist natürlich am schönsten, weil es einfach mal im Hintergrund passiert. Da wir in der Mathematik Kerberos sowieso benutzen, war das jetzt das Naheliegendste. Das heißt, ein Benutzer kriegt nicht mal mit, dass er da authentifiziert wird. Das Ganze ist über das CGI-Interface an den Apache geknotet, beziehungsweise benutzt das Mod Perl. Dadurch wird das Ganze mal signifikant schneller. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter in die Tiefe. Das Benutzerinterface ist eine schön strukturierte Architektur. Das heißt, ich habe hier eine schöne Trennung gemacht zwischen Logik und Präsentationsschicht, damit man das Ganze schön warten kann. Das durch mehrere Abstraktionsschichten durch, dass man alle Teile so austauschen kann, wie sie einem belieben. Wie gesagt, wird dann der Templating Engine benutzt, damit man auch das relativ leicht austauschen kann, beziehungsweise noch mehr Trennung von Layout und Inhalt hat. Das Ganze ist mehrsprachig. Und das Ganze benutzt an einigen Stellen Ajax, damit es sich schöner bedienen lässt. Wie gesagt, das ist nicht notwendig. Wer kein JavaScript hat oder möchte, geht auch. Macht nur nicht so viel Spaß. So sieht es ungefähr bildlich aus. Um jetzt zum Beispiel mal die Webanwendung zu zeigen, gibt es halt eine schöne Trennung zwischen Schnittstelle zum Apache, sprich hier CGI. Die ganzen Daten werden abgefischt, die benötigt werden. Sie werden intern gespeichert. Danach gibt es nochmal eine Abstraktionsschicht über die ganzen Seiten und hier unten kommt das eigentliche Inhaltselement. Das heißt, dieses Klammer auf Seite, Klammer zu, ist eine Perl-Klasse oder ein Perl-Modul pro angezeigter Seite. Das heißt, hier gibt es einmal Page Boothost, Page Show Timetable und so weiter. Man kann also alles wunderbar tauschen. Alles schön gekapselt. Je nachdem, was man daran ändern möchte, ist das relativ leicht möglich. Wie bereits erwähnt, wird die RPC-Library benutzt für die ganzen Dienste. Damit man davon auch weitestgehend unabhängig ist, gibt es einen eigenen RPC-Wrapper. Das heißt, man nimmt ein normales Perl-Modul, das eine bestimmte Methode zur Verfügung stellt, schmeißt das dem RPC-Wrapper vor die Füße und schon ist das Ganze von außen abrufbar. Also auch hier sehr gut darauf geachtet, dass man das Ganze alles tauschen kann. Das wird benutzt für die Dienste wie Vim Boot, also das Client-Skript, mit dem man per Handrechner starten kann. Und das Vim Shutdown-Skript, was auf jedem Client läuft, das wird im Moment einmal pro Viertelstunde per Cron gestartet, überprüft, ob der Rechner mindestens schon eine Viertelstunde läuft. Das heißt, wenn er gerade per Netz gebootet wurde, sollte man dem Benutzer die Chance geben, draufzukommen, bevor man ihn wieder runterfährt. Es prüft die lokalen Voraussetzungen, das heißt im Detail, es wird geguckt, ob Benutzer eingeloggt sind interaktiv. Wenn dem so ist, ist Feierabend. Und es wird überprüft, ob Prozesse laufen, die nicht geblacklistet sind. Das heißt, in dem Skript ist eine Blacklist mit diversen Dämonen wie Cron, AT, SSH und so weiter. Wenn die werden einfach mal ignoriert, wenn sie gefunden werden, weil die auf jedem System laufen, was idelt. Wird ein Prozess gefunden, der nicht in dieser Liste ist, sei es eine Bash oder sonst was, ist Feierabend. Der Rechner bleibt hochgefahren. Danach wird der Zeitplan überprüft. Sollte der Rechner zu diesem Zeitpunkt aus sein, wird er heruntergefahren. Es gibt noch eine weitere Funktion, die Administrationskollegen von mir haben wollten, dass man zum Beispiel für eine Gruppe von Rechnern, sei es einen Pool, mal einfach abschalten kann, dass die Rechner ausgemacht werden, wenn man über Nacht oder sonst wann administrative Dinge laufen lassen möchte und nicht irgendwelche Screens oder sonst was auf den Rechnern anmachen möchte, damit sie anbleiben. Das heißt, man kann das auch mal zeitweise abschalten. Sicherheit. Da wird mit Benutzerdaten hantiert, ergo sollte man sich darüber ein paar Gedanken machen. Das Ganze benutzt alle fiesen Methoden von Perl, um dafür zu sorgen, dass der Code möglichst sauber ist. Von vorne bis hinten, keine Ausnahmen. Benutzerdaten, sprich die ganzen Zeitpläne und ähnliches und auch Passwörter, wenn man die Authentifikation benutzt, werden per HTTPS übertragen, so man den Apache nicht anders einstellt. Das Ganze ist getestet worden auf unerwartete Eingaben, sprich sämtliche Sicherheitsmechanismen, die irgendwo eingebaut sind, habe ich auch überprüft, ob sie so funktionieren, wie ich das glaube. Und das ganze System läuft seit August 2008 produktiv in der Mathematik, in allen Poolräumen, die wir haben und in mehreren Arbeitsgruppen. Da sind ungefähr 100 Rechner, die damit jetzt hoch und runter gefahren werden. Bisher hat sich keiner beschwert. Wenn man das jetzt haben wollen würde, Wie baut man das Ganze ein? Das heißt, als erstes muss ich mir überlegen, wie kriege ich meine Organisation abgebildet? Das heißt, wie kriege ich die Struktur da rein in einen Baum aus Gruppen? Das dürfte nicht so schwer sein. Danach konfiguriert man die ganzen Netzwerke und Agenten. Das erfolgt im Moment zugegebenermaßen über pure SQL-Kommandos. Bisher ist noch kein Administrationsinterface dafür zur Verfügung gestellt worden, beziehungsweise noch nicht programmiert worden. Im Rahmen der Arbeit war das zeitlich nicht mehr möglich. Steht noch auf der To-Do-Liste. Danach verteilt man die Software. Debian-Pakete sind quasi in Vorbereitung. Mein Plan wäre, das Ganze sogar offiziell in Debian hochzuladen, so es akzeptiert wird. Danach setzt man die ganzen Clients in die Datenbank. Das ist auch relativ einfach. Und man legt ein paar Benutzerrechte fest. Das ist alles nicht viel Aufwand. Das hört sich nach mehr an, als es ist. Das da oben macht man halt einmal. Das da unten pro neuen Benutzer bzw. pro neuem Client. Das kostet einen aber nur ein paar Minuten. Damit kann man eine ganze Menge Geld und Strom sparen. Was hat es uns gebracht aus Sicht der Uni Paderborn? Es ist seit einigen Monaten im Einsatz. Es werden eine ganze Menge Rechner damit verwaltet. Bisher hat sich niemand beschwert, dass er irgendwie nicht arbeiten konnte, dass die Kiste nicht an ist, wann sie sollte, dass sie ihm unterm Hintern runtergefahren wurde. Selbst die ganzen Poolräume laufen einwandfrei. Es hat sich keiner der Lehrenden beschwert. Es gibt sogar eher positiven Anklang bei den Benutzern. Es ist auch leiser in den Büros. Das ist quasi der Bonus, mit dem eigentlich keiner so gerechnet hatte, beziehungsweise in den keiner gedacht hat. Sämtliche Anforderungen, die wir vorhin hatten, wurden erfüllt. Das heißt, es ist also im Rahmen der Arbeit so umgesetzt worden wie gedacht und die Potenziale, die das System bietet, werden quasi genutzt. Was gibt's noch zu tun? Wenn man jetzt parallel Nagios im Einsatz hat, ist das relativ doof. Der weint nämlich eine ganze Menge, wenn die Rechner ausgehen. Wie will man jetzt unterscheiden, dass das Absicht ist oder dass die Kiste ausgefallen ist? Dadurch gibt es schon, allerdings noch nicht offiziell, eine Nagios-Anbindung. Das ist noch gerade im privaten Test bei uns. Da bastel ich noch ein bisschen dran rum. Und in dem Rahmen ist noch die Überlegung, ein gewisses Hook-Konzept einzubauen, dass man bei bestimmten Events Sachen triggern kann. Das ist dann die gleiche Baustelle eigentlich. Wie baut man da Plugins oder Extensions dran, um zum Beispiel an Nagios-Anbindungen zu machen oder ähnliche Dinge? Das sind noch ein paar offene Baustellen. Es werden sich einige fragen, wo gibt's denn das? Noch nirgends, ist aber geplant. Ich bin noch nicht ganz mit der Meditation fertig, unter welcher Lizenz ich das Ganze veröffentlichen möchte. Nach Beratschlagung mit den FSF Europe-Leuten wird das wahrscheinlich aber GPL werden. Das wird so in der nächsten Woche dann mal passieren. Wie erwähnt, ist auch eine Aufnahme in Debian angestrebt. Sprich, wenn, dann dürfte das Ganze relativ zügig, zumindest in Unstable, zur Verfügung stehen. Wenn das passiert, werde ich auch selber Backports für aktuelle Systeme bauen. Wenn jemand andere Distributionen benutzt, würde ich mich auch über Pakete freuen, wenn es veröffentlicht wurde. Da ich selber die nicht benutze und da auch keine Erfahrung mit habe, würde ich zum Beispiel keine RPMs schnüren. Ja, Lizenz, Fragezeichen. Wahrscheinlich wird es dann aber die GPL. Das war es dann erstmal von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Gibt es Kommentare dazu? Wer würde das nutzen wollen? Martin?
Ja, ich stelle mir sehr schwer vor, zu detecten, ob der Rechner jetzt wirklich benutzt wird. Weil man kann ja auch alle Anwendungen offen lassen und weggehen.
Kannst du so nicht. Wenn was läuft, ist er an. Das heißt, dann müssen die Benutzer mitspielen.
Ja, das ist mein Problem.
Das ist das Hauptproblem. Also, es ist doch, wenn ich das richtig verstehe...
Haben wir eigentlich ein Mikro?
Das ist ja so...
Kommt was? Hallo?
Ja.
Es ist doch so, dass auch wenn man von Remote, also von zu Hause aus sich einloggt, es schon reicht, einfach nur eine Shell dann zu haben, also SSH ja. In die Uni und dann wird nicht mehr runtergefahren. Und ja. Ich schätze, das sind dann genau die Features, die wahrscheinlich bei den anderen auch teilweise nicht funktionieren, weil die User nicht unbedingt mitspielen.
Da kann man aber auch technisch wenig dagegen tun. Also wie will man feststellen, ob eine Shell in Benutzung ist, ob da irgendwer gerade Kommandos drin laufen hat oder nicht? Und da kann man relativ wenig dagegen tun, denke ich. Das heißt, die Leute müssen mitspielen, ansonsten ist das ganze Konzept sowieso sinnlos.
Jetzt? Ja, geht. Ja, ich denke mal, wenn man sowas für Institutionen einsetzt, so wo Martin sicherlich auch dran dachte, wäre Schulen, die eventuell in Klassenräumen einfach mal alle Rechner anlassen und dann nach Hause gehen und der Hausmeister vielleicht nicht mal drauf achtet, da lässt sich sicherlich vereinbaren, dass ja das zu bestimmten Zuständen, die man vorfinden kann, halt trotzdem runtergefahren wird, ob da was läuft oder nicht. Ich denke, das ist immer eine Sache der Vereinbarung. Und diese Vereinbarungen irgendwo in Code zu gießen, in Configs zu gießen, ja, die man mit einpflegen kann, wäre, denke ich, ziemlich sinnvoll an der Stelle.
Es ist unterm Strich ein Perl-Skript, was auf dem Rechner läuft, damit kann man eine ganze Menge Dinge tun.
Klar. Eben. Und ich denke, das kann dann jeder, der das anfängt einzusetzen, für sich entscheiden, wo er das tut und ob er das tut oder ob er es, sag mal, nativ benutzt.
Da waren gerade noch ein paar mehr Meldungen.
Ich habe eine Frage zu diesem Shutdown-Skript.
Ja.
Erst, dass er auch heute was für Windows-PCs ist.
Das geht auch. Es gibt dieses Perl-Skript auch für Windows. Allerdings klappt es da nur, wenn da niemand eingeloggt ist. Also wenn man diesen Control-Alt-Entfernen-Screen sieht, bitte melden Sie sich hier an, dann geht er aus. Das existiert schon. Genau, das.
Den Sinn habe ich noch nicht verstanden. Man kann es doch auch die Pakete ja schon in die Subnetze adressieren, weil du die Podcast-Adresse schickst. Wozu brauchst du denn noch diese Agenten?
Sinn der Übung ist, dass das Ganze relativ sicher gemacht wird. Erstens, dass du mehrere Rechner da drin hast, also mehrere Quellen, von denen die Pakete geschickt werden. Du kannst natürlich jetzt auch mehrere hintereinander rausfeuern. Aber wenn du jetzt weiter verteiltere, wie soll man das sagen, Netze hast, das Ganze ist ja UDP, du kannst es ja nur als UDP verschicken, wenn du es routen möchtest, was du ja zwangsläufig müsstest dann. Das heißt, du hast keine Garantie, dass es ankommt.
Ich denke schon, dass die Netze doch sicher genug sind, dass die Pakete für meine Reise schicke, dass auch eins ankommt.
Kann man machen. Du kannst auch den Agenten auf dasselbe System setzen. Es zwingt dich dazu niemand. Das war nur halt eine Möglichkeit oder die Überlegung, es möglichst sicher zu machen, dass die Rechner auch angehen. Selbst wenn nicht, mal ehrlich gesagt, was ist so schlimm daran, wenn jemand auf den Knopf drücken muss? Pragmatisch betrachtet tut das auch nicht weh. Versuchen wir das Spiel nochmal.
Du hast gemeint, du stellst dir die Lizenzfrage. Kannst du mal erläutern, welche Überlegungen du da genau jetzt anstellst? Ob es GPL wird oder was hättest du noch für Alternativen?
Die Überlegung, die ich hatte, war eigentlich brutal ausgedrückt, dass man damit eine ganze Menge Geld spart und ich auch gerne hätte, dass ein bisschen was davon bei mir ankommt. Das ist die einfache Überlegung. Aber ich denke, es wird jetzt halt eine freie Software, um den, wenn man so schön sagen kann, Kundenkreis zu erhöhen. Wenn ich es verkaufe, bin ich dafür haftbar, das möchte ich auch nicht. Und natürlich ist freie Software schöner, das muss man auch dazu sagen. Also Closed Source wäre nicht schön gewesen, sonst wäre ich nicht hier.
Ja, gut, ich kenne jetzt nicht genau die Architektur, ein bisschen wurde ja angeklungen, wie es war, aber gibt es vielleicht auch eine Kombination, dass man zum Teil auch Systeme virtualisieren kann, dass man das irgendwie mit einsetzen kann, oder ist das immer jeweils ein Rechner, der da für jeden Nutzer gebraucht wird? Oder Rechnersystem?
Was virtualisiert, genau
das? Ja, zumindest die Systeme, auf denen man arbeitet. Also es war ja im Endeffekt auch so gedacht, dass man auf verschiedenen Systemen arbeiten kann. Und ja, kann es ja sein, dass man das virtualisiert.
Die Client-Rechner.
Ja, zum Beispiel. Oder ein größeres System und das kann man ja dann komplett runterfahren oder wie auch immer handeln.
Das löst ja am Problem nicht viel. Also das Problem, was wir haben, ist, dass in jedem Büro mindestens eine Workstation steht. Also ein echter Rechner mit einem echten Betriebssystem. Wie man so schön sagt, Fat Client. Da ist alles drauf, der holt sich nur die Daten, also per NFS, die Homes.
Okay. Ja, gut. Das ist auch nicht notwendig. Also wäre halt eine Möglichkeit, dass man das vielleicht auch so.
Also Terminal Service.
Ja, zum Beispiel.
Gut. Klar, ist natürlich ein anderer Ansatz. Ich wiederhole es nochmal fürs Protokoll quasi, wenn mehrere Benutzer einen Rechner benutzen, ob es dann Kollisionen bei den Zeitplänen gibt. Nein, es gibt einen Zeitplan pro Rechner. Das heißt, man müsste mehreren Leuten das Recht geben, diesen Zeitplan bearbeiten zu dürfen. Das heißt, die sehen den natürlich dann. Aber das wird an Rechner gebunden, die Zeitpläne.
Bei Poolrechnern ist
das so. Bei Poolrechnern sind die Pläne von uns fest vorgegeben. Weil die Poolräume sowieso von morgens bis abends in Benutzung sind für Übungsgruppen und ähnliches. Das heißt, von 8 bis 18 Uhr üblicherweise sind die dann an. Nee, nachts sind sie halt aus. Aber das heißt, ein Student kann sie ja per Hand booten. Wenn er auf einen Rechner drauf möchte, kann er ihn ja einschalten. Ach so, es gibt einen, sollte man dazu sagen, es gibt ein SSH-Gateway für Studenten, auf das sie drauf können, das immer läuft. Und von da aus kann ich mir dann Poolrechner starten, die ein bisschen mehr Wumms haben, auf denen ich dann Berechnungen starten kann und ähnliches. Also ein Einstiegspunkt gibt es, der immer da ist, und wenn ich mehr brauche, dann kann ich mir weitere Maschinen anmachen, wenn ich sie benötige. Ich bin jetzt relativ, wie soll man sagen, unvorbereitet auf was mich hier erwartet hergekommen. Es würde mich mal interessieren, wer findet das interessant und würde es vielleicht einsetzen wollen in einer Firma oder sonst wo. Das ist jetzt eher Firmen oder eher Universitäten oder privat?
Schule. Ich würde noch mal interessieren, wir haben bei uns in der Firma festgestellt, seitdem man die Rechner nicht mehr richtig ausschalten kann, dass die so nach 3,5 Jahren oder so, kann man mal anfangen, die Netzteile zu wechseln.
Das Phänomen hatten wir auch.
Eigentlich, dass sie so im Darm überall solche Knipssteckdosen leisten, noch daneben zu legen und den Leuten einzutrichtern, die gefälligst abzuschalten, wenn sie nach Hause gehen.
Und unsere Hardware-Männer hat mir gesagt, das Problem wären die Einschaltströme. Sprich, wenn die Kondensatoren eine Weile nicht benutzt werden, man die Rechner dann mal aus- und wieder anmacht oder neu startet, beziehungsweise hauptsächlich hart ausschaltet. Was heißt hart ausschaltet? Soweit ausschaltet, wie geht. Und dass sie ab und zu mal bootet, dass das dann kein Problem wäre. Uns sind aber auch einige Netzteile hochgegangen, nachdem Maschinen 2 Jahre lang durchgelaufen sind und dann mal gebootet wurden. Das war aber wohl ein Serienfehler eher.
Dann war das ganz signifikant, nachdem die Technik sich geändert hatte. Irgendwie war denn auch eine eingebaute Garantiezeit, also die hielten wirklich so, nach 3,5 Jahren, 4 Jahren konnte man denn anfangen. Also die haben die da wirklich die ganze Zeit sind die durchgelaufen, weil die haben sich nicht darum gekümmert, ihre Rechner richtig wegzunehmen oder so. Und dann fehlten meistens hinten auch noch irgendwann die Ausschalter jetzt am Netzteil.
Ja. Ein Ansatz wurde vorgestellt, quasi. Sie sparen natürlich noch ein bisschen. Gibt's ja auch, ja.
Das würde auch die Monitor.
Das ist richtig. Man muss den Leuten beibringen, dass sie die Monitore ausschalten. Das
die
sind.
Die richtig aus, wenn man die vorne ausknipst.
Die Monitore? Auch nicht. Ist auch nur Standby. Ja,
genau.
Das sind, ich hab's auch gemessen.
Das ist der Unterschied, ob du den ausknipst oder ob du den ganz ausschaltest. Also, nein, ob du ihn jetzt am Knopf ausschaltest oder einfach einen schwarzen Bildschirm anzeigst und dein Standby geht von alleine, der ist sehr klein.
Ja, das stimmt.
Also, wir haben mal gemessen, das ist unter 1 Watt der Unterschied. Das ist irgendwie 2-3 Watt, die du brauchst, um das Netzteil zu betreiben. Und der Monitor einfach hat, wenn er ausgeschaltet ist. Und dann kommt noch etwa 0,5 Watt dazu, wenn auch das LED vorne leuchtet und er auch ein Signal braucht.
Ja, aber der Idealzustand ist, wenn es keiner nutzt, 0 Watt.
Richtig.
Also schaltbare Steckdose.
Der Idealzustand
mit
ist.
Mit IP-Adresse.
Ne? Switch hat, da wird die Sicherung rausfällt, dann ist tot. So müsste es sein.
Ja.
Auch der Switch ist weg unter dem Puls.
Ja.
Alles weg.
Genau.
Aber habe ich leider noch nie gesehen. Aktivboxen.
Ja, Beamer, das sind die Ströme. Da muss man echt ein gutes, irgendwie ein ordentliches Relais haben, ne? Dass das ab kann.
Das ist kein Problem.
Ja. Also so ein Ding würde ich gerne mal bauen.
Wir haben uns auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn man jetzt 23 Rechner in einem Pool quasi simultan, also halt der Reihe nach, aber sehr schnell anschaltet.
Ja. Nicht.
Da sind, glaube ich, 3 Schütze drin, alles ist gut.
Also 3 Stromkreise.
Ja, 3 Stromkreise. An denen 23 Rechner hängen. Plus Mond, na gut, die Monitore bleiben aus, aber die Rechner gehen halt alle an, die Spannungsspitze am Anfang. Ist aber nichts passiert. Sonst noch Fragen, Kommentare?
Wie wird diese Zeitfunktion von den Mitarbeitern gebraucht? Machen die einmal diesen Timetable, danach bleibt er über Jahre hinweg oder schalten die das über die Ferien aus? Oder wie sieht das aus?
Da kann ich relativ wenig zu sagen. Also der Großteil der Rechner sind Poolrechner. Und 2 Arbeitsgruppen haben wir bisher drin. Da habe ich gesehen, dass einige wirklich individuelle Zeitpläne eingestellt haben. Ich weiß aber nicht, wie oft sie die geändert haben. Das kann ich nicht sagen. Da gibt es auch keine Änderungshistorie oder sowas. Also das werden auch so wenig Daten wie möglich gelockt, um halt auch ein bisschen mehr Datensicherheit bzw. Datenschutz gewährleisten zu können.
Wäre das für den Urlaub vielleicht sogar noch die Idee, so einen Button einzufügen, der also sagt, Urlaub jetzt die nächsten x Wochen halt nicht einschalten?
Gibt's ja quasi, das sind die Aktivierungsstatus, die ich vorgestellt hatte. Also man kann ja sagen, diesen Rechner nicht starten.
Ja.
Quasi. Das da. Wenn ich da den Haken rausnehme, wird der Rechner nicht mehr automatisch gestartet. Oh, eine Sache, die nicht in den Folien stand, sollte man noch dazu sagen. Neben den Dingen, die Benutzer sehen, gibt es noch sogenannte administrative Zeitpläne. Man möchte ja die Kisten ab und zu auch mal automatisiert updaten lassen oder sowas, zumindest bei Clients vielleicht. Das heißt, ich kann pro Gruppe sagen, wann die Rechner angehen sollen. Das sieht der Benutzer erst gar nicht, damit er nicht verwirrt wird. Die werden von diesem Haken nicht beeinflusst. Das heißt, die administrativen Dinge, die im Hintergrund passieren, laufen immer. Ansonsten keine Fragen mehr sind, würde ich das quasi als beendet erklären.